Was war das für eine Aufregung in diesem Frühjahr? Ein Krankheitsausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff mit einem Virus, von dem viele Menschen noch nie gehört hatten. Und dann, schon 6 Wochen später, eine neue Ebola-Welle in Zentralafrika. Auch da war es eine Virusvariante, auf die man nicht eingestellt war. Was ist da los? Gab oder gibt es neue Pandemiegefahren? Ihr hört Synapsen, den Podcast, in dem wir Gesundheit wissenschaftlich betrachten. Die Gesundheit von uns Menschen, aber immer da, wo es geht, im Gesamtzusammenhang. Mensch, Natur, Klima. Und wir gehen hier oft einen Schritt weiter als andere Podcasts das tun und gucken auch direkt rein in die Unwägbarkeiten und Zweifel der Forschung. Wenn euch das gefällt, dann empfehlt uns gern weiter an Freunde, Verwandte und Kolleginnen. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen in ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Corinna Hennig und heute mit dabei ist wieder mal meine Kollegin Daniela Rimus. Die Sommerpause naht. Zeit, mal einen Schritt zurückzutreten und sich die Infektionslage der vergangenen Monate kritisch anzugucken. Wenn wir jetzt mit etwas kühlerem Kopf einen Strich drunter ziehen, was können wir aus den Hantavirus-Fällen auf dem Kreuzfahrtschiff und dem neuen Ebola-Virus-Ausbruch lernen? Was lief gut, was schlecht und warum? Schenkt uns eine kurze Podcast-Folgenlänge Zeit und kommt mit uns auf eine kleine Reise durch die aktuelle Welt der Infektionsforschung. Und dazu blicken wir erstmal ganz kurz ein paar Wochen zurück.
1. April 2026. Das Kreuzfahrtschiff Honius läuft aus dem Hafen der südargentinischen Stadt Ushuaia aus. Das Ziel: die Antarktis und einige abgelegene Inseln im Südatlantik. An Bord rund 175 Menschen, Passagiere und Besatzung.
Mit dabei auch ein niederländisches Ornithologenpaar. Am 6. April entwickelt der Mann plötzlich starke Krankheitssymptome. Hohes Fieber, Atemnot, Übelkeit. Schon wenige Tage später, am 11. April, stirbt er.
Seine Ehefrau geht am 24. April von Bord, bricht am Flughafen in Südafrika zusammen und stirbt 2 Tage später, am 26. April, dort in einem Krankenhaus.
In kurzen Intervallen erkranken in den folgenden Tagen weitere Passagiere. Eine Frau stirbt am 2. Mai. Zunächst ist die Ursache für die Krankheits- und Todesfälle unklar.
Am 5. Mai gibt die WHO bekannt, die Todesfälle und Erkrankungen sind auf eine Infektion mit dem Hantavirus zurückzuführen, und zwar auf die sogenannte Andes-Variante.
Während die meisten Passagiere unter strengen Sicherheitsregeln an Bord bleiben müssen, überschlagen sich die Headlines.
Todesvirus auf dem Kreuzfahrtschiff. Die Horrorfahrt der Hondius.
Selbst seriöse Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung titeln: Kreuzfahrt in die Katastrophe. Und die Frage, die hinter diesen Schlagzeilen immer mitschwingt, selbst da, wo sie nicht ausgesprochen wird: Ist das der Anfang der nächsten Pandemie? Daniela, ein tödliches Virus, ja. Aber auch wenn das geschlossene Setting auf dem Kreuzfahrtschiff spooky ist, zugegebenermaßen, und die Reiseroute nach dem Infektionsausbruch auch so ein bisschen wie eine Irrfahrt anmutete, letzten Endes muss man doch sagen, es waren einzelne Betroffene, keine gewaltigen Ansteckungszahlen. Mhm. Trotzdem war die internationale, die Medienaufregung, wie wir gerade gehört haben, ganz schön groß.
Ja, und das sagt auch der Virologe Hans-Georg Kreußlich vom Uniklinikum Heidelberg, dass das schon ziemlich auffällig war.
Hunter haben die meisten Leute noch nie was von gehört. Da ist schon wieder ein Virus, das da um die Ecke kommt und da sterben plötzlich Menschen dran, und zwar Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ich auch hätte sitzen können, wenn ich Kreuzfahrt nach Südamerika machen würde. Also es ist diese Kombination aus: Das ist uns nahe, gefühlt nahe, in dem Sinne, das sind Situationen, in die könnten wir auch kommen. Da entsteht ein Gefährdungsgefühl daraus.
Die Frage ist: Ist die Gefahr jetzt vorerst vorüber? Wie groß war sie tatsächlich? Und hatten wir mehr Glück als Verstand? Man kann schon den Eindruck gewinnen, dass das Risiko durch Zoonosen, also dem Ursprung tierischer Erreger auf den Menschen, seit der Corona-Pandemie ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, oder? Mhm. Aber die Angst kann reflexhaft wieder aufflackern, wie der Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff gezeigt hat. Doch womöglich sehen wir an Hunter und auch an Ebola, dass der Umgang mit diesen Zoonoserisiken eben immer noch Luft nach oben hat. Denn Fakt ist, die Gefahr ist keineswegs kleiner geworden. Es sind ja auch noch ganz andere Erreger unterwegs.
Ja, auf jeden Fall. Also Forschende betonen sogar, dass die Bedrohung durch unseren Lebensstil, durch die globale Vernetzung von Reisenden und von der Wirtschaft, durch den Klimawandel und so weiter, dass das eben eher größer geworden ist, diese Bedrohung in den letzten 50 Jahren. Und dass das in Zukunft eben auch noch weiter zunehmen wird. Also denken wir zum Beispiel nur an die Vogelgrippe. Die ist ja schon seit Jahren als Pandemie unterwegs. Allerdings bisher glücklicherweise primär unter Vögeln. Dann immer wieder flackern Ausbrüche von Mpox auf und eben ganz aktuell gerade auch wieder zum 17. Mal Ebola.
Und dann gibt es eben diese Viren, die kaum jemand abseits der Fachwelt auf dem Zettel hat, obwohl sie schon lange zum Beispiel auch in Deutschland vorkommen, nur eben mit überschaubaren Zahlen. Vermutlich geht zwar keine große Pandemiegefahr von ihnen aus, aber auch sie sind nicht immer völlig ungefährlich. All das machte die Gemengelage beim Hunter-Virus zugegebenermaßen ein bisschen schwierig zu überblicken für Laien. Das hat Herr Kreußlich ja gerade schon angedeutet. Denn dazu kommt, einige werden es nach den Ereignissen auf dem Kreuzfahrtschiff mitbekommen haben, es gibt da ganz verschiedene Varianten.
Ja, also Hunter-Viren kommen weltweit vor und sie sind für uns Menschen auch wirklich unterschiedlich gefährlich. Hunter-Viren haben sich evolutionär an einen spezifischen Wirt angepasst und sie wechseln diese Wirte eben auch nicht. Mhm. Also zum Beispiel im Vergleich H5N1, Vogelgrippe-Virus, haben ja alle von gehört. Das infiziert mittlerweile eben nicht nur Vögel, sondern auch andere Säugetiere. Und bei Hunter ist das anders. Die sind wirklich nur an ein Wirtstier gebunden.
Genau, und das hört sich fast ein bisschen paradox an, finde ich. Vielleicht gerade weil es Hunter-Viren auf der ganzen Welt gibt, geht von ihnen keine so große Gefahr aus, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, weil sie eben regional so gut angepasst sind und immer genug jeweilige Wirte verfügbar haben. Das sagt auch die Virologin Isabella Eckerle. Sie leitet das Zentrum für neuartige Viruserkrankungen an den Unikliniken in Genf und hat auch zum Hunter-Virus in früheren Zeiten schon mal geforscht.
In den allermeisten Fällen sind es Nagetiere. Aber was daran ganz interessant ist, dass wir in der Regel so eine ganz enge Verknüpfung von einer Virusart mit einem Nagetier finden. Und das erklärt zum Beispiel auch das Vorkommen.
Genau, bei uns ist die sogenannte Pumala-Variante verbreitet. Die ist längst nicht so tödlich wie die Andes-Variante, die auf dem Kreuzfahrtschiff eben zu den Todesfällen geführt hat. Aber die kann auch extrem unangenehme Krankheitssymptome hervorrufen. Die Letalität, also die Sterblichkeit, die liegt beim Andes-Virus bei ungefähr 40%, bei Pumala unter 1%.
Das ist schon ein gravierender Unterschied. Aber das Problem ist ja, die Infektion mit der Pumala-Variante beim Menschen verläuft oft auch mild und deshalb unbemerkt. Das ist einerseits erfreulich für Betroffene, andererseits bedeutet genau das eben, dass viele bis vor kurzem das Wort Hunter-Virus noch nie gehört hatten und darum nicht auf dem Schirm haben, womöglich auch manche Ärzte und Ärztinnen. Dabei können die Symptome im Einzelfall, hast du eben schon gesagt, auch bei der Pumala-Variante gravierend sein.
Stimmt, also eine Erkrankung durch die Pumala-Variante, die kann mit grippeähnlichen Symptomen einhergehen, mit hohem Fieber, mit Rücken, mit Flankenschmerzen beginnen. Mhm. Und dann aber kann sich das so weiterentwickeln, dass das eben wirklich sehr selten kommt das nur vor, sehr schwerwiegende Fälle dann sind. Und dann werden vor allen Dingen die Nieren geschädigt und zwar so massiv, dass die Erkrankten tatsächlich vorübergehend sogar an die Dialyse angeschlossen werden müssen. Aber das kommt nur sehr, sehr selten vor.
Aber schwierig, ne? Das klingt nach sehr allgemeinen Symptomen.
Genau.
Da muss man schon irgendwann den Absprung finden, zu sagen, jetzt ist hier irgendwas komisch. Ist für den einzelnen Erkrankten schwierig und auch für den normalen Hausarzt, ja, das einzuschätzen. Was wissen wir denn eigentlich darüber, wie häufig die Pumala-Variante des Hunter-Virus in Deutschland vorkommt?
Also die Pumala-Variante wird durch die Rötelmaus und nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch tatsächlich nur durch die Rötelmaus übertragen. Nahezu 100% aller Rötelmäuse in bestimmten Regionen, die tragen dieses Virus in sich. Das hat mir Martin Eiden erklärt. Er ist der Leiter des Referenzlabors für Hunter-Viren vom Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit und die beschäftigen sich eben sehr viel mit Zoonosen.
Also es gibt so spezifische Regionen in Deutschland, der Spessart, Bayerischer Wald, die Schwäbische Alb, wo man dann sehr hohe Zahlen an Infektionen hat. Also das sind sozusagen so klassische Orte, wo das Hunter-Virus in großen Prävalenzen vorkommt. Und wenn man da die Hunter-Viren genetisch untersucht, sind die sehr genetisch sehr ähnlich. Das heißt, die bilden so Cluster Und man sieht also, dass es sozusagen so lokale Anhäufungen von Hantavirusfällen sind dann.
Und weiß man auch, wie häufig der Übersprung von der Rötelmaus auf den Menschen passiert?
Ja, solche Infektionen sind nämlich bei uns meldepflichtig und die genauen Daten sammelt dann das RKI, also das Robert-Koch-Institut. Und es fällt eben auf, wenn man da so drauf guckt auf die Statistik, dass die Zahlen schwanken. Martin Eiden sagte mir, das liegt am Zustand der Rötelmaus-Populationen, also am Rötelmaus-Vorkommen. Und das wiederum hängt davon ab, wie gut deren Ernährungslage ist. Und 2021 zum Beispiel, das war ein richtig gutes Rötelmausjahr, da hatten die super Bedingungen, also ganz viele Bucheckern und sowas, wovon die sich ernähren. Und da wurden 1740 humane Fälle gezählt.
Gar nicht so wenig.
Nee, das ist wirklich viel. Und in anderen Jahren aber mit deutlich weniger Rötelmäusen eben, dann gibt es nur so 400 bis 500 Fälle im Jahr. Aber Tote, das ist eine gute Nachricht, haben wir hier bei uns kaum. In den letzten 25 Jahren ist es genau zu einem einzigen Todesfall infolge einer Hantavirus-Infektion in Deutschland gekommen.
Die Übertragung, das muss man dazu sagen, passiert in der Regel über die Ausscheidung der Mäuse, also den Mäusekot. Und zwar, habe ich gelernt, tragen die Mäuse das Virus auch dann in sich, wenn ihre eigene Infektion schon vorbei ist, die sie ohnehin nicht mal krank macht. Also das sind in jedem Fall quicklebendige Mäuse. Und der Mäusedreck kann ja auch trocken und staubig sein, wenn der lange rumlag, sodass man den dann einatmet, wenn man zum Beispiel seinen Schuppen aufräumt oder die Terrasse fegt.
Genau, und deshalb am besten wirklich immer bei diesen Tätigkeiten Handschuhe und Mundschutz tragen.
Auf jeden Fall. Dann sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt, dass es noch eine Variante gibt, die eher in Nord- und Ostdeutschland vorkommt. Die Dobrava-Belgrad-Variante des Hantavirus, die von der Brandmaus übertragen wird, ist aber in ihrer Gefährlichkeit und Symptomatik der Pumala-Variante relativ ähnlich, oder?
Ja. Genau. Ist auch nicht gefährlicher für den Menschen, aber Infektionen damit kommen sehr, sehr viel seltener vor. Also wenn man sich die insgesamt betrachtet, dann machen die nur ungefähr 10% aller Infektionen in Deutschland mit dem Hantavirus aus.
Und was an der Stelle ganz wichtig zu sagen ist, es gibt diese Übertragungen auf den Menschen, aber davon geht Stand jetzt definitiv keine größere Gefahr aus. Das sagt auch Isabella Eckerle.
Es ist sozusagen ein Unfall in der Natur, was für das Virus eigentlich gar nichts bringt. Also für das Virus ist es sozusagen eine Sackgasse. Jede menschliche Infektion kommt aus einem Nagetier. Also es ist ein Übergang in diese Person und damit hört es auf. Das heißt, dadurch haben wir für diese Viren auch überhaupt keine Möglichkeit, dass die sich jetzt an den Mensch adaptieren, weil die Infektionsketten ja nicht weitergehen. Und in den Nagetieren gibt es zwar eine gewisse Evolution, aber diese Viren sind ja sehr gut an das Nagetier angepasst. Das heißt, die haben sozusagen eigentlich jetzt gar keinen Druck, sich groß verändern zu müssen.
So, nun war es auf der Hondius, auf dem Kreuzfahrtschiff, ja aber eine andere Hantavirus-Variante, die Andes-Variante. Die hast du ja eben schon angesprochen. Was hat diese Variante mit unseren endemischen heimischen Viren zu tun? Wie eng verwandt sind die?
Ja, die gehören zur gleichen Virusfamilie, also den Hantaviren. Die Forschenden unterscheiden Neuweltviren, das ist der Oberbegriff für diejenigen, die auf dem amerikanischen Kontinent zu Hause sind, und Altweltviren. Das sind die in den anderen Regionen der Welt, also hier bei uns in Europa, in Asien, Afrika und sogar in Australien. Die werden unter diesen Oberbegriff gepackt. Aber weil jedes Virus in der Regel nur an einen einzigen Wirt gebunden ist, tragen eben zum Beispiel die Brandmäuse keine Pumalaviren und die Rötelmaus trägt eben auch nicht das Andesvirus. Das Andesvirus wird vor allem von einer bestimmten Zwergreisrattenart übertragen.
Und dieses Andesvirus ist deutlich gefährlicher. Fass uns doch nochmal zusammen, was genau macht es so viel heikler?
Ja, vor allem, dass sie von Mensch zu Mensch eben übertragbar ist. Mhm. Das ist wirklich der Hauptunterschied zu den anderen Hantaviren, soweit man das bis jetzt eben weiß. Und Andesviren können deutlich kränker machen. Also dann beginnt es durchaus mit einer ähnlichen Symptomatik, also so grippeähnliche Symptome. Aber dann kann es wirklich zu schwerwiegenden Blutungen kommen. Es kann zu Gerinnungsstörungen, zu Lungenödemen und oder zu Herzversagen kommen. Und die Infektionen verlaufen eben in rund 40% der Fälle tödlich.
Wenn wir jetzt erstmal noch direkt bei den Eigenschaften des Virus bleiben, um das grundsätzliche Risiko einzuschätzen, auch über die einzelnen Erkrankten hinaus. Mir sind ganz besonders zwei Punkte aufgefallen bei der Beobachtung der Ereignisse auf der Hondius. Die besonders lange Inkubationszeit und die zeitweise durchaus diskutierte Frage, wie genau überträgt sich die Andes-Variante? Es war immer die Rede von engem Kontakt. Was ist darunter eigentlich zu verstehen?
Ja, da muss man sagen, so ganz genau weiß die Wissenschaft das bis jetzt auch noch nicht. Also enger Kontakt, darunter wurde eine Zeit lang immer verstanden, körperlicher Kontakt und oder Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Es gab aber vor 8 Jahren, 2018, mal ein wirklich, kann man sagen, Superspreading-Event mit dieser Andes-Variante. In Argentinien war das. Das ist damals auch im Fachmagazin New England Journal of Medicine beschrieben worden. Und da haben sich auf einer Geburtstagsparty binnen 90 Minuten 5 Menschen an einem Infizierten angesteckt, obwohl sie angeblich 2,5 Meter entfernt saßen, also 2,5 Meter davon entfernt waren.
Das ist nicht mehr so richtig enger Kontakt.
Genau, und deshalb wird eben auch diskutiert, ob das Andes-Virus sich auch durch die Atemluft übertragen könnte. Aber wie genau das dann wäre, ob eine Aerosol- oder eine Tröpfcheninfektion, das ist eben nach gegenwärtigem Kenntnisstand noch nicht klar. Und das hat mir eben auch Martin Eiden vom Friedrich-Löffler-Institut mit Blick auf den Verlauf auf der Hondius nochmal eben deutlich gesagt.
Es gab ja dann insgesamt über 180 Personen, die mit den erkrankten Personen in Kontakt standen, die man dann untersucht hat. Und keine der Personen ist erkrankt oder hat das Virus gehabt. Also man sieht, man braucht ein bestimmtes Setting, wahrscheinlich auf dem Schiff mit den Kabinen, in engen Kabinen, um praktisch eine Infektion dann überhaupt möglich zu machen.
Tröpfchen oder Aerosol ist ja ein bedeutender Unterschied, nämlich in der Frage, wie dicht muss ich an jemandem dran stehen. Was man also schon sagen kann, die Art der Übertragung ist trotz allem absolut nicht vergleichbar mit der bei SARS-CoV-2 beim Coronavirus.
Nein, überhaupt nicht.
Da gab es ja wirklich häufig Situationen, die dokumentiert wurden, in denen sich Menschen in größerem Abstand von Infizierten aufgehalten haben, also auch noch mehr Meter, und über die Atemluft angesteckt haben. Also definitiv Aerosole, also winzige, winzige kleine Partikel in der Luft. Und die haben sich angesteckt, einfach weil sie zum Beispiel länger im gleichen Raum waren und sich die Luft dann mit den Viruspartikeln angereichert
hat. Ja, das ist wirklich ein sehr großer Unterschied, denn das Hantavirus ist kein primär respiratorisch übertragbares Virus. Denn sonst, genau so wie Martin Eiden es eben gesagt hat, wären eben auf dem Kreuzfahrtschiff sicherlich nicht nur in Anführungsstrichen 13 Menschen infiziert worden bei rund 180 Reisenden.
Weil die waren ja auch nicht nur Stunden zusammen auf diesem Schiff, sondern Tage, Wochen. Das ist ein wichtiger Punkt, wie ich finde, denn das wurde ja gerade auf Social Media viel diskutiert, rund um die Schlagzeilen zu dem Hunter-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff. Da sind viele Ängste hochgekocht und natürlich kursierte dann auch die Schilderung dieses Ansteckungsszenarios bei der Party im Jahr 2018, die du eben erwähnt hast. Ich habe die Virologin Isabella Eckerle auch darauf angesprochen und sie sagt, so richtig bis ins letzte Detail erklären kann die Forschung das noch nicht, warum das da so war. Es gibt nämlich auch noch andere Daten, zum Beispiel eine Dokumentation aus dem gleichen Jahr, wo eine infizierte Patientin dann im Flugzeug saß mit mehr als 50 Kontakten und niemanden angesteckt hat. Also das ist wirklich ein seltener Fall, dieses Party-Szenario, kann man sagen. Und ein Erklärungsansatz wäre, dass die Infizierten bei der Hantavirus-Übertragung mit der Andes-Variante gar nicht besonders lange sehr ansteckend sind.
Das ist ganz interessant, weil bei den Viren ist es so, bei dem Andes-Virus, die Personen sind wahrscheinlich gerade ganz am Anfang, also um den Symptombeginn rum, besonders ansteckend und weniger gegen Ende raus. Wahrscheinlich war das auch eine Verkettung von unglücklichen Zuständen, dass vielleicht gerade diese eine Person in dem Moment, wo sie eben eine Virusausscheidung hatte, wo sie infektiös war, eben auf dieser Party war. Aber ich glaube, was doch irgendwie sozusagen beruhigend ist, dass dieses Virus natürlich immer wieder vorkommt, es immer wieder Fälle gibt und wir eigentlich keine größeren Epidemien damit sehen.
Jetzt muss ich aber noch was anderes ansprechen, was wir eigentlich auch aus der Corona-Zeit gelernt haben. Manche Erreger sind besonders mutationsfreudig. Dazu brauchen sie Gelegenheiten. Das heißt, sie müssen möglichst viele Ansteckungen verursachen, weil dabei sogenannte Kopierfehler passieren. Also das Virus verändert sich, erstmal völlig zufällig und ungerichtet, aber dann setzt sich die Variante durch, die meisten Vorteile bietet aus Sicht des Erregers. Wir müssen also mal kurz über die Mutationsgefahr beim Hantavirus sprechen. Wie sieht das aus?
Ja, verglichen mit den Corona- oder den Grippeviren ist die Mutationsfreudigkeit nicht besonders hoch, ist eher behäbig.
Behäbig ist ein schönes Wort für Krankheitserreger. Das hören wir gerne in dem Zusammenhang. Zum aktuellen Stand der Dinge kann man da sogar einen konkreten Vergleich ziehen, sagt Isabella Eckerle.
Zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt die genetische Ausstattung von dem Virus anschauen, von diesem Kreuzfahrtschiff, es ist sehr, sehr ähnlich zu eben Viren, die 2018 auch bei menschlichen Fällen beschrieben wurden. Also das Virus 2026 ist relativ ähnlich zu dem von 2018.
Heißt, da ist nicht viel passiert, dass die Risikolage verändern könnte. Was ist denn aber mit der Inkubationszeit? Da ist die Rede von bis zu 40 Tagen, die es bei der Andes-Variante des Hantavirus dauern kann, bis jemand Symptome entwickelt. Bei einer Kreuzfahrt gehen ja eigentlich immer wieder Passagiere von Bord. Ist das nicht ein Knackpunkt für ein Pandemie- oder auch nur Epidemie-Risiko? Gab es da Fahrlässigkeit, wie es viele in den sozialen Medien vermutet haben?
Also die WHO und die Forschenden, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle nein, das gab es nicht. Denn nach dem ersten Landgang in Südafrika, da war ja dann der Indexpatient bereits tot. Seine Frau zeigte Symptome, beziehungsweise die war da ja schon am Flughafen zusammengebrochen. Dann lief diese ganze Testung an und da war klar, um welches Virus es sich handelt. Also Menschen wurden dann bereits in Quarantäne gesteckt und so weiter. Und Hendrik Wilking, der leitet das Forschungsgebiet und Konsiliarlabor vom Robert-Koch-Institut für die Hantaviren. Und er hat zu mir gesagt, dass er mit dem Management des Ausbruchs wirklich sehr zufrieden ist.
Die WHO und die niederländischen Behörden, die haben auch sehr schnell Entscheidungen getroffen. Die haben sie auch mit uns geteilt. Wir wussten auch sehr schnell, dass es deutsche Staatsbürger an Bord gab. Wir haben darüber auch dann die anderen notwendigen Stellen in Deutschland informiert. Die Passagiere wurden in Hochrisikokontakte und Niedrigrisikokontakte eingeteilt und dann wurde halt mit ihnen auch unterschiedlich verfahren. Was uns halt überrascht hat, das war diese schnelle öffentliche Diskussion über Pandemieentstehung auf dem Kreuzfahrtschiff. Dies war insbesondere in den USA, aber auch bei uns in Europa. Aber aus wissenschaftlicher Sicht hat das eigentlich nie im Raum gestanden. Also dieses Virus ist kein pandemisches Virus.
Wichtiger Satz, glaube ich. Dieses Virus ist kein pandemisches Virus. Aber was er eben auch sagt, das Ausbruchsmanagement war tatsächlich richtig gut. Jetzt muss man aber auch sagen, natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, dass es gerade dieses Virus war. Denn so Kreuzfahrtschiffe, das kann man sich denken, sind ganz herrliche Settings aus Sicht eines Erregers. Also optimale Bedingungen, um sich in einem Kreis von Menschen weiter zu verbreiten, weil die immer wieder zusammenkommen. Wir erinnern nur mal an die Diamond Princess. So hieß das Schiff, ich weiß den Namen tatsächlich noch, überrascht mich selber ein bisschen, das während der Corona-Pandemie Schlagzeilen machte. Da gab es mehr als 700 Infizierte, war ein deutlich größeres Kreuzfahrtschiff. Die Diamond Princess lag wochenlang im Hafen von Yokohama dann vor Anker wegen Quarantäne und Isolation. Und da konnte sich jetzt im Vergleich das Hantavirus aufgrund seiner behäbigeren Eigenschaften an Bord der Hondius nicht so leicht verbreiten wie Corona an Bord der Diamond Princess, trotz allem. Auf der anderen Seite gehen Menschen aus aller Herren Länder an Bord und sie verlassen das Schiff auch in allen möglichen Häfen, auch wenn man den Ausbruch gut managt und längere Quarantäne einhält. Ganz grundsätzlich mal, es sind ganz verschiedene Länder beteiligt und das macht es nicht gerade übersichtlicher. Aber die Virologin Isabella Eckerle zum Beispiel findet das sogar auf eine gewisse Art einen Vorteil.
Manchmal ist es vielleicht fast sogar einfacher, wenn es nicht nur ein Land ist, weil dann nicht irgendwelche nationalen Interessen sozusagen ja eine Rolle spielen können und mehrere Forschungsteams unabhängig voneinander daran arbeiten. Ich glaube, was es aber auf jeden Fall nochmal verdeutlicht, wir brauchen globale Netzwerke. Wir sind auch darauf angewiesen, dass Länder eben ihre Ausbrüche deklarieren, dass sie die Daten zugänglich machen. Weil da waren so viele Nationalitäten betroffen. Da waren Reiserückkehrer in allen möglichen Teilen der Welt, in Ländern, in denen natürlich diese Viren gar nicht vorkommen. Und dass man ganz, ganz schnell diese Daten teilt, auch die Sequenz des Virus, dass die Diagnostiklabore einfach gucken können, haben wir denn überhaupt einen Test, wenn wir jetzt einen Reisenden haben, können wir den überhaupt diagnostizieren? Wir wissen einfach, wir brauchen an verschiedenen Laboren in einem Land gute Diagnostik für viele Erreger, für exotische Erreger, auch für Erreger, wo wir sagen, das haben wir in den letzten 20 Jahren noch nie gesehen und trotzdem müssen wir einen Test haben, den wir praktisch rausholen kann.
Und deshalb sagt sie, hat sie an ihrem Institut in Genf eben auch so einen Hantavirus-Test quasi im Schrank stehen, obwohl das Andes-Virus da in der Schweiz gar nicht vorkommt normalerweise.
Ja, die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, haben wir überhaupt einen Test? Die liefert uns leider das Stichwort für das andere große Infektionsgeschehen, das die Welt in diesem Jahr in Atem hält und das, anders als der Hantavirus-Ausbruch, bis heute eben noch nicht im Griff ist.
Schon 6 Wochen nach dem Ausbruch auf der MV Hondius, nämlich das nächste Virus. Wir springen also jetzt zeitlich ein bisschen nach vorn, örtlich von Südamerika nach Zentralafrika.
Am 15. Mai gibt das Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo bekannt, dass in dem Land der 17. Ebola-Ausbruch stattfindet. Schwerpunkt ist der Nordosten des Landes, die Region Ituri.
2 Tage später, am 17. Mai, ruft die Weltgesundheitsorganisation WHO einen Gesundheitsnotstand internationaler Tragweite aus. Die zweithöchste Warnstufe der WHO. Zu dem Zeitpunkt gibt es bereits 80 Tote und mehrere hundert Verdachtsfälle.
Die hohe Anzahl an Todesfällen innerhalb kurzer Zeit legt nahe, dass das Virus schon seit mehreren Wochen zirkuliert. Auslöser dieses Ausbruchs ist das sogenannte Bundibugyo-Virus oder deutsch ausgesprochen Bundibugyo, das zur Gattung der Ebola-Viren gehört.
Gegen Bundibugyo gibt es weder Medikamente noch eine Impfung. Deshalb startet die WHO einen Notfallplan mit einem Budget von mehr als 500 Millionen US-Dollar.
Das Ziel? Vor Ort die nötige Versorgungsstruktur aufzubauen für Labore, Diagnostik, Ausrüstung und um Helferinnen und Helfer in den Gesundheitszentren zu schulen.
Auch der Ebola-Ausbruch findet sich in den Schlagzeilen wieder. Allerdings mit ganz anderem Zungenschlag.
Virus überwindet Grenze. Ebola, der Fluch aus dem Urwald.
Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt dieses Mal ganz nüchtern: Wie gefährlich ist der neue Ebola-Ausbruch?
So, dazu mal ein paar Zahlen im Vergleich. Mittlerweile sind, mit Stand von Mitte Juli, fast 2000 Ebola-Fälle registriert worden. Mehr als 700 Tote hat es gegeben. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Laut WHO haben sich erst knapp 320 Patienten wieder erholt. Trotzdem, der Ausbruch hat bei uns in Europa paradoxerweise bei weitem nicht so viel Aufregung hervorgerufen wie die Geschehnisse auf dem Kreuzfahrtschiff. Ebola bietet halt längst nicht so viel Projektionsfläche, oder?
Ja, und auch der Heidelberger Virologe Hans-Georg Kreußlich, der sieht ganz klar eben einen Unterschied in der Wahrnehmung des Ebola-Ausbruchs im Vergleich zu der Aufregung um Hunter. Und er erklärt sich das so.
Ebola im Gegensatz dazu ist etwas, das gibt es immer wieder in sehr fernen Ländern, üblicherweise auch in Regionen, in denen kein Tourismus ist. Das ist nicht in den großen Städten in Kenia oder in Südafrika oder in ähnlichen Regionen, sondern in doch eher weit entlegenen Provinzen. Das ist schrecklich, aber letztlich uns nicht nahe. Und wir haben es auch schon öfter gehört. Das ist weniger als ein Punkt, der plötzlich ein neues Erschrecken auslöst, sondern eher, da kommt etwas wieder, was schlimm ist und was wir auch furchtbar finden. Und es wäre doch gut, wenn wir was dagegen tun könnten. Aber letztlich betrifft es uns nur am Rande.
Aber es gibt auch Parallelen. Auch bei Ebola spielte es diesmal eine Rolle, wie weit man medizinisch alle denkbaren Varianten auf dem Schirm hatte oder haben konnte. Denn eigentlich ist das Virus schon seit 50 Jahren bekannt. Man hätte also vielleicht vorbereitet sein können, oder?
Ja, 1976 ist das Ebola-Virus das erste Mal entdeckt worden. Das ist ein Oberbegriff Ebola für verschiedene Spezies, die zur Gattung der Ebola-Viren gehören und zur Familie der Filoviren. Mhm. 6 Spezies unterscheidet die Wissenschaft. Bis jetzt 4 davon, die sind nach gegenwärtigem Wissensstand gefährlich für den Menschen, weil sie eben ein sogenanntes hämorrhagisches Fieber auslösen können. Mhm. Und das geht dann, wenn das eintritt, mit inneren Blutungen einher und letztendlich führt das dann eben zu einem tödlichen Multiorganversagen. Das Bundibugyo-Virus, das den gegenwärtigen Ausbruch verursacht, das ist wissenschaftlich betrachtet noch ziemlich neu und das hat mir Thorsten Feld berichtet, der ist Tropenmediziner an der Uni in Düsseldorf.
Das ist ein neues Virus, erst 2007 entdeckt worden und auch selten. Es gibt bisher in den 2 vorherigen Ausbrüchen, für die wir dann Daten haben, weniger als 200 Infizierte mit dann eben den entsprechenden Todesfällen. Das heißt, hier haben wir keine so gute Datenlage wie für die anderen Ebola-Viren, wo es größere Ausbrüche gab, zum Teil mit bis zu 28.000 Infizierten.
Und genau das ist eben auch der Grund dafür, warum im vorliegenden Fall der Ausbruch so spät erkannt worden ist. Also dieses Virus, ich sage das jetzt mal ganz zugespitzt und flapsig, das hatte einfach niemand auf dem Schirm. Deshalb haben auch die vorhandenen Testkits zum Beispiel nicht funktioniert. Die sind nämlich nicht auf Bundibugio ausgerichtet, sondern auf das sogenannte Zaire-Virus, das den großen Ausbruch 2014-2016 verursacht hatte, mit damals mehr als 11.000 Toten. Und erschwerend kommt eben hinzu, dass die Region Ituri, wo das jetzt ausgebrochen ist, das Virus, dass das seit Jahren ein Bürgerkriegsgebiet ist. Es ist ein Gebiet mit illegalen Goldminen. Die Gesundheitsversorgung liegt am Boden, die Infrastruktur mit Straßen und sowas. Das ist quasi nach unserem Verständnis nicht vorhanden. Also ich sage das jetzt mal so ganz zugespitzt. Da muss wirklich richtig viel passieren, bis auffällt, wir haben hier ein systematisches Problem mit eindeutigen Krankheitsfällen und mit Toten.
Jetzt ist Ebola besonders deshalb so tückisch, weil es so tödlich ist und weil es manche afrikanische Länder streng genommen schon lange im Würgegriff hat, sag ich mal. In der gesamten Ebola-Geschichte, ich habe es nochmal nachgeguckt, sind zusammengenommen mindestens 15.000 Menschen gestorben, soweit man weiß. Manche Schätzungen gehen sogar eher von 20.000 aus. Aber dieses hier ist jetzt schon der drittgrößte Ausbruch seit der Entdeckung des Virus. Was ist denn noch anders diesmal?
Also einerseits wirklich dieses sehr späte Realisieren. Es handelt sich jetzt hier wirklich um einen neuerlichen Ausbruch. Aber vor allen Dingen gibt es gegen Bundibugio, gegen diese Spezies, gibt es keine Medikamente und keine Impfungen. Also abgesehen davon, dass auch ganz von uns aus betrachtet ganz basale Dinge fehlen. Also Schutzausrüstungen sind nicht vorhanden. Es gibt nicht wirklich genug Testkits. Es gibt nur sehr wenige Labore. Und es fehlen eben auch Menschen, die sich mit dieser Krankheit auskennen und die in der Lage sind, die Bevölkerung aufzuklären und dann eben auch zu unterstützen.
Gegen die Zaire-Variante, die du ja eben erwähnt hast, gibt es ja aber längst einen Impfstoff, zum Glück. Warum nicht gegen Bundibugio?
Ja, eben deshalb, weil Bundibugio so neu ist und weil Bundibugio bisher keine bemerkenswerten Ausbrüche verursacht hat und weil es wirklich ganz schlicht aus dem Fokus gerutscht ist.
Die Frage ist natürlich total berechtigt. Also wir haben 6 Ebola-Spezies, 4 davon infizieren Menschen. Und dann kann man sagen, okay, eine hat bisher nur einen Menschen infiziert. Aber warum hat man gegen die anderen 3 nicht einen Impfstoff? Und da muss man, glaube ich, sagen, in einer perfekten Welt, wo Ressourcen keine Rolle spielen, hätten wir den Impfstoff schon.
Das ist Marilyn Addo. Sie ist Infektiologin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg und sie hat den existierenden Impfstoff gegen das Zaire-Ebola-Virus mitentwickelt. Der heißt VSV-Ebov. Und obwohl es also 3 gefährliche Spezies dieses Ebola-Virus gibt, existiert eben nur bisher gegen dieses eine tatsächlich eine Impfung.
Da muss man aber mal deutlich sagen, auch wenn vielleicht das Zaire-Virus bisher die meisten Toten und Infizierten verursacht hat, die anderen sind ja auch schon nachgewiesen worden in Menschen. Da muss man schon mal deutlich sagen, immer nur reaktiv unterwegs zu sein und ausschließlich auf den allergrößten Ausbruch zu reagieren, ist eigentlich das Gegenteil von gut abgewogener Pandemievorbereitung, wie man jetzt am Bundibugio-Virus sieht oder auch Epidemievorbereitung. Es ist ja naheliegend, sich vorzubereiten darauf, dass möglicherweise ein Virus nicht nur einmal überspringt, sondern dann nochmal und nochmal und irgendwann gibt es halt Hunderte und Tausende Infizierte und Tote. Woran hat es denn da gehapert? War das, wie so oft, die Finanzierung, an der es da gefehlt hat?
Im Prinzip, vereinfacht gesagt, schon. Also es ist wirklich bitter in diesem Fall, ganz speziell, denn es hat bereits Forschung gegeben an einem Impfstoff gegen Bundibugio, ungefähr vor 10 Jahren. Und damals gab es wirklich vielversprechende Ergebnisse auch. Das Zaire-Virus und Bundibugio, die ähneln sich nur zu ungefähr 60%. Deshalb kann man den jetzt vorliegenden Impfstoff zum Beispiel nicht nehmen. Aber den haben US-Forschende um den Virologen Tom Geisbert von der Universität Texas zur Grundlage genommen, damals vor ungefähr 10 Jahren, um eben auch Impfstoffe gegen die anderen Ebola-Subtypen zu entwickeln. Und den gegen Bundibugio haben sie sogar damals ganz erfolgreich an Affen getestet, sagt Marilyn Addo.
Spätestens als diese Daten von Tom Geisbergs Gruppe mit dem VSV, der angepasst war auf Bundibugio, da hat ja der 100% auch Schutzwirkung gezeigt, ist auch nicht überraschend, weil also warum sollte jetzt der Impfstoff mit dem anderen Antigen nicht genauso gut wirken wie der gegen Ebov? Und da hätte man sagen müssen, super, jetzt machen wir zumindest mal klinisches Material und machen eine Phase 1-Studie. So wäre in einer perfekten Welt das gewesen. Also es ist natürlich schade, dass man das Know-how hat. Und insofern ist es natürlich ist es schon ein Element von Frustration, dass man im Grunde genommen jetzt genauso wieder dasteht wie vor 12 Jahren. Ne? Mhm.
Antigene, kurze Auffrischungen, die sitzen auf der Oberfläche eines Krankheitserregers und das sind die Informationen, die der Körper als fremd erkennt und dann angreift. Und deshalb sind diese Antigene eben auch der Ansatzpunkt für Impfstoffe.
Also einzelne Proteine des Virus zum Beispiel. Mhm. Das heißt, es hat bisher noch nicht mal Tests am Menschen gegeben, was einen angepassten Impfstoff angeht. Wo stehen wir denn jetzt aktuell bei der Impfstoffforschung gegen Bundibugyo? Und vielleicht sogar noch eine Variante nach dem Ausbruch. Die Nationale Impfstoffallianz CEPI hat ja einiges an Geld bereitgestellt. Da müsste sich an die bisherigen Forschungsergebnisse doch anknüpfen lassen, oder?
Ja, und das ist auch genau das, was im Moment gemacht wird. Also Forschende wie Marion Addo, die leitet auch den Sonderforschungsbereich Emerging Viruses vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Sie sagt mir ungefähr 3 bis 4 Monate werde es dauern, dann sei möglicherweise wirklich ein Impfstoff gegen Bundibugyo verfügbar. Und zwar genau deshalb, weil es ja bereits einen Impfstoff gibt gegen das Zaire-Ebola-Virus. Und das muss man jetzt eigentlich, mal ganz salopp ausgedrückt, nur verändern, also anpassen auf Bundibugyo, indem man eben diese Antigene austauscht bei diesem Impfstoff. Mhm. Außerdem gibt es noch 2 andere Ansätze. Britische Forscher wollen einen Impfstoff entwickeln, der ähnlich wie der von AstraZeneca gegen Covid-19 funktioniert. Und es gibt auch noch den Ansatz, einen mRNA-Impfstoff zu entwickeln. Also auch, wie wir das von Covid-19 kennen. Aber diese beiden letztgenannten Ansätze, die brauchen vermutlich deutlich länger, bis die tatsächlich getestet werden können in klinischen Studien, weil das eben sehr viel mehr Aufwand erfordert als die Umarbeitung eines bereits vorliegenden Impfstoffs, wenn ich das mal so salopp formulieren darf.
Okay, was für andere Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten gibt es denn noch außer Impfstoffen?
Ja, also eigentlich gibt es keine dezidierten Medikamente gegen Bundibugyo. Aber die wirklich gute Nachricht, die ist nämlich ziemlich frisch. Anfang Juli wurde verkündet, dass jetzt eine klinische Studie vor Ort läuft. Mhm. Und zwar, um ein antiviral wirkendes Medikament zu testen. Das ist eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe, kurz PEP. Mhm. Und zwar, das bedeutet eben, wenn angenommen wird, man hat Kontakt mit einem Infizierten gehabt, dass man dann sich dagegen schützt, indem man dieses Medikament bekommt.
Hinterher,
genau. Also deshalb Postexposition. Mhm. Und der Name dieses Medikaments lautet Obeldesivir. Und dahinter verbirgt sich ein alter Bekannter, den kennen wir alle aus der Corona-Pandemie, nämlich damals das Medikament Remdesivir.
Mhm. Klang auch ein bisschen ähnlich, da klingelt es gerade bei mir schon.
Ja.
Remdesivir konnte damals aber nur intravenös verabreicht werden, oder? Also vergleichsweise kompliziert.
Genau, und das war damals ja eben auch ein Problem für die breitere Anwendung. Aber in der Zwischenzeit haben die Forschenden weitergearbeitet. Das Medikament wurde weiterentwickelt und jetzt liegt es als Tablette vor. Mhm. Und es ist leider noch nicht so ganz klar, wie effektiv es dann tatsächlich gegen den aktuell grassierenden Bundibugyo-Stamm im Menschen funktionieren wird. Testungen gegen das Zaire-Virus damit liegen vor. Die haben kein eindeutiges Bild ergeben. Aber in Tierversuchen hat das Medikament gegen Bundibugyo gute Ergebnisse gezeigt, die hoffen lassen. Und deshalb wird es jetzt eben an den Menschen getestet. Und wie gesagt, es ist jetzt gerade frisch losgegangen mit einer klinischen Studie.
Ich habe nochmal nachgelesen. Immerhin hat die Variante, die aktuell gerade in Zentralafrika kursiert, die Bundibugyo-Variante, eine geringere Sterblichkeit als andere Varianten. Man geht von 30 bis maximal 50% aus und andere Varianten können leicht auf das 2- bis 3-fache kommen.
Ja, das stimmt. Nach allem, was bis jetzt bekannt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, daran zu versterben, wirklich deutlich geringer. Also bei diesem Zaire-Virus beispielsweise, da kann die Sterblichkeit bei bis zu 90% liegen. Mhm.
Wie viel Zeug hat das Ebola-Virus Stand jetzt denn für eine Pandemie? Also so bitter es ist, man weiß, es überträgt sich am leichtesten, am extremsten, am schnellsten, wenn die Menschen schon im Sterben liegen, wenn sie schwer krank sind. Was bedeutet das für die Verbreitung?
Ja, also Ebola ist wirklich hochpathogen, ist ein richtig schlimmer Erreger. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus diesem Ausbruch jetzt zum Beispiel eine Pandemie entwickeln wird, die ist eben wirklich ausgesprochen gering. Mhm. Und zwar genau deshalb, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Übertragbarkeit des Virus. Also das ist auch kein respiratorisches Virus, sondern es benötigt einen engen Kontakt mit dem Körper eines Erkrankten, mit Körperflüssigkeiten. Mhm. Das spricht eben ganz massiv gegen eine pandemische Ausbreitung. Aber es zeigt eben, in diesem Fall ganz anders als bei dem Hantavirus, auf der anderen Seite eben auch, warum es so unendlich schwierig ist, so berichten das jedenfalls zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, die für Ärzte ohne Grenzen vor Ort sind, vor Ort das Geschehen einzudämmen. Gerade eben, weil es zu diesem späten Zeitpunkt im Krankheitsverlauf viel, viel ansteckender ist. Das betont auch nochmal Hendrik Wilking vom Robert-Koch-Institut.
Was Ebola auch noch so furchtbar macht, ist, viele Leute sagen, das ist halt Ebola, ist halt die Krankheit der Mitmenschlichkeit und sorgende und versorgende Menschen betrifft diese Krankheit dort vor Ort besonders. Das sind auch häufig Mütter oder Pflegepersonal und die erkranken dann und sterben. Und das macht es halt auch sehr fatal für die städtischen und dörflichen Gemeinschaften dort, wo Ebola einbricht. Und das macht es halt auch zu so einer furchtbaren Krankheit.
Ja, wichtiger Punkt vermutlich, dass die Viruslast in den Erkrankten eben immer weiter ansteigt, je länger ein Mensch krank ist, je kränker er wird. Und das heißt auch, direkt nach dem Tod sind diese Menschen immer noch hochgradig infektiös, mhm. Also sogar als Verstorbene.
Genau, und das wirkt ja erstmal völlig gegen unser Verständnis, dass man denkt, dann ist die Krankheit irgendwie vorbei. Ja, aber das scheint, genau diese Tatsache scheint ein ganz großer Teil des Problems eben vor Ort zu sein, warum es so schwierig ist, eben auch die weitere Ausbreitung einzudämmen. Denn wie die Korrespondenten berichten oder eben auch Ärzte, die in der Region arbeiten, die Menschen möchten ihre toten Angehörigen waschen, sie möchten sie ankleiden und angemessen dann eben beerdigen. Und genau das ist natürlich jetzt im Sinne der Eindämmung eigentlich nicht einfach so möglich. Und deshalb kommt es jetzt bei diesem Ausbruch, aber das ist auch bei früheren Ausbrüchen schon so gewesen, immer wieder dazu, dass solche Gesundheitseinrichtungen zum Beispiel, dass die angegriffen werden, dass Schwerstkranke von ihren Familien aus diesen Gesundheitszentren sozusagen wieder entführt werden, nach Hause geholt werden. Aber auch das Schwerkranke selbst, alles tun eben, um diese Einrichtung dann auch wieder zu verlassen. Also die fliehen richtig. Naja, und das alles führt natürlich dazu, dass das mit der Eindämmung nicht sehr einfach ist. Mhm.
Anderes Thema hatten wir eben bei Hunter schon drüber gesprochen. Wie schnell verändert sich das Virus, also was die Evolution, die Mutationsrate angeht?
Ja, das sind sogenannte RNA-Viren. Die sind recht mutationsfreudig eigentlich. Aber bis jetzt sind alle Veränderungen, die beobachtet werden konnten, biologisch nicht besonders relevant. Und das heißt, es gibt bis jetzt keine Veränderungen, sind nicht nachgewiesen worden, die eine höhere Übertragbarkeit ermöglichen, also die es insofern gefährlicher machen für eine mögliche Pandemie.
Trotzdem kam die Bundibugyo-Variante ja etwas überraschend. Was weiß man eigentlich über den Ursprung dieses Ausbruchs?
Ja, nicht besonders viel. Die Forschenden gehen davon aus, dass es einen Übersprung von einem Tier auf einen Menschen gegeben haben muss. Mhm. Im Verdacht dafür stehen Flughunde, Fledermäuse, von denen ist bekannt, dass sie diese Viren übertragen. Mhm. Aber wissenschaftlich zweifelsfrei ist das eben auch noch nicht. Und vermutlich fand dieser Spillover, also diese Übertragung, bereits Wochen vorher statt, bevor überhaupt aufgefallen ist, dass es sich um einen Ausbruch handelt. Also wirklich ein systematisches Problem. Es gibt Medien, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die berichtet, allerdings, die beziehen sich auch auf Journalisten von der Nachrichtenagentur Reuters. Die hätten das Geschehen rekonstruiert und demnach sei der erste Fall bereits im Februar aufgetreten. Mhm. Aber bisher, wissenschaftlich ist das Ganze nicht erwiesen, ist auch unklar, ob das jemals rekonstruiert werden kann. Wissenschaftlich ist das jedenfalls im Moment noch nicht möglich.
Nimmt die europäische Welt oder ich sag mal jetzt der globale Norden das Virus aber trotzdem zu sehr auf die leichte Schulter mit dem Gefühl, ist ja ein rein afrikanisches Problem. Mal ganz abgesehen von der humanitären Frage, dass es deshalb auch nicht egal sein dürfte, aber wie sieht's da aus?
Ja, sehen zumindest alle Forschenden so, wie du es gerade gesagt hast, mit denen ich gesprochen habe, vor Ort ist das eben wirklich eine riesige humanitäre Katastrophe. Die Menschen dort leben in Verhältnissen, die wir uns hier nicht mal richtig vorstellen können. Also ich hatte es ja schon ganz kurz gesagt, Bürgerkrieg, kaum Infrastruktur, quasi keine Gesundheitsversorgung und jetzt eben auch noch diese Krankheit, die auch ganz grundlegende kulturelle Normen zerstört, in Frage stellt. Also das ist wirklich ein Riesenproblem. Und auch wenn Ebola zurzeit eben nicht die Gefahr einer Pandemie in sich trägt, dieser aktuelle Ausbruch zeigt aber trotzdem, woran es eben bei der globalen Gesundheitsversorgung mangelt. Und zwar vor allem durch den Rückzug der USA aus den internationalen Organisationen. Das hat mir auch der Virologe Hans-Georg Kreußlich vom Uniklinikum in Heidelberg gesagt.
Also ich tendiere ja nicht zu Alarmismus, aber ich würde schon so formulieren, das ist eine echte Katastrophe für die globale Gesundheit. Das kann man echt nicht mehr viel vorsichtiger ausdrücken, sondern generell für die Gesundheitsversorgung in ärmeren Regionen der Welt. Natürlich bedeutet es auch, dass die Früherkennung und Nachverfolgung von Erregern schwieriger wird. Es wird generell so sein, dass Krankheiten, die auftreten, die Diagnostik, die Nachverfolgung und damit auch die Möglichkeit, über Gesundheitsfürsorge Public Health Maßnahmen zu erreichen, dass etwas eingedämmt wird, wird viel, viel schwieriger sein, als es vorher war und ist auch jetzt schon viel schwieriger. Und wenn irgendwas auftritt, wird sich das auch auswirken.
Das heißt, schon beim jetzigen Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo fehlen die Gelder und Ressourcen, die sonst durch die USA bereitgestellt wurden, weil sie aus der WHO ausgetreten sind und weil sie die Organisation USAID abgewickelt haben und so weiter.
Genau. Und nicht nur die USA streichen ihre Gelder zusammen, auch die anderen Länder, die springen ja jetzt nicht in diese Bresche. Auch Deutschland zum Beispiel hat Zahlungen an verschiedene Hilfsorganisationen gestrichen und überhaupt die gesamte Entwicklungshilfe eben auch deutlich runtergefahren, um 20% seit 2024. Und diese Entwicklung, die ist wirklich ein echtes Problem, gerade auch eben für die Pandemievorsorge. Darüber habe ich auch mit dem Virologen Hans-Georg Kreußlich gesprochen.
Wenn wir jetzt sagen, wir sollten dann in anderen Ländern mehr geben, das ist ja nicht die Tendenz, die wir sehen, sondern wir sehen die Tendenz, dass die anderen Länder auch irgendwo sparen müssen und dass die Maßnahme politisch gewisse Aufregungen hervorruft, aber leichter durchzusetzen ist. Ich gebe weniger in Drittländer, als ich gebe weniger meinen bedürftigen Menschen im eigenen Land. Und die Hypothese, man könnte das kompensieren, ist komplett unrealistisch, weil wenn eine Nation, die USA, mehr als 50% der Gesamtfinanzierung gibt, wo soll das denn plötzlich herkommen, dass die anderen das kompensieren werden?
Und ganz konkret, diese Gelder, die waren unter anderem vor allem wichtig für die sogenannte Surveillance, also dafür, dass man einen Ausbruch frühzeitig entdecken kann, weil man Viren regelmäßig überwacht und testet. Also auch Transport von Proben ins Labor, Finanzierung von Tests und von Laboren. Ausbildung von Gesundheitspersonal hast du ja schon angesprochen.
Ja, genau. Und das ist eben auch bei diesem gegenwärtigen Ausbruch wirklich der Knackpunkt gewesen, dass es so irre lang gedauert hat, bis das überhaupt entdeckt worden ist. Und ja, währenddessen sind das natürlich wunderbare Zustände für das Virus, kann sich wunderbar ausbreiten.
Das heißt, im Sinne der Pandemic Preparedness, wie man offiziell sagt, wäre es auch gut, wenn sich andere Staaten der internationalen Gemeinschaft da trotzdem noch mehr engagieren würden, auch wenn die das nicht komplett ausgleichen können, wie
Hans-Georg
Kreußlich sagt. Der Mitentdecker des Ebola-Virus, der kongolesische Mediziner Jean-Jacques Muyembe, hat Mitte Juni in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, wir müssten 80% der Kontakte nachverfolgen, um eine Chance zu haben, die Ausbreitung einzudämmen. Tatsächlich würden aber zu dem Zeitpunkt gerade mal 50% geschafft. Das ist mittlerweile offenbar besser geworden. Zuletzt meldete die WHO, dass die 80% fast erreicht sind. Wenn man das aber gleich am Anfang eines solchen Ausbruchs schaffen würde, wäre viel gewonnen.
Genau, und deshalb wäre es natürlich unheimlich wichtig, Strukturen zu verbessern, also in Strukturen zu investieren.
Isabella Eckerle vom Zentrum für neuartige Viruserkrankungen in Genf hat gemeinsam mit internationalen Forschenden dazu gerade ganz frisch einen Kommentar in einem Journal von The Lancet veröffentlicht. Als Reaktion gar nicht auf Ebola, sondern auf den Hunter-Virus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff interessanterweise. Dieser Kommentar passt aber eigentlich auf beide Szenarien. Da waren Kolleginnen aus Südamerika beteiligt, aus Afrika, den USA und Asien. Aus Deutschland war auch Christian Drosten dabei. Und sie fordern als Konsequenz, in Frühwarnsysteme zu investieren, gerade auch in Ländern mit steigenden Risiken, in Tests und in Laborinfrastruktur vor Ort, in die Forschung und auch ganz konkret, und damit kehren wir zum Anfang dieser Folge zurück, sogar in die Überwachung an Orten mit hohem Reiseaufkommen, also Häfen, Flughäfen, größere Transportknoten, aber auch Kreuzfahrtschiffe ganz konkret. Also Abwasser testen, regelhaft Oberflächen, sowas. Denn auch bei Erregern wie dem Hantavirus, sagt sie, ist es essentiell, Ausbrüche so früh wie möglich zu erkennen.
Und ich glaube, da muss man schon auch eigentlich vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wozu diese Viren fähig sind, wenn wir jetzt einen größeren Ausbruch hätten oder längere Infektionsketten.
Isabella Eckerle sagt auch, dass der Austausch unter den Forschenden total gut funktioniert hat. Das ist mal eine gute Nachricht beim Hantavirus-Ausbruch. Also übers Wochenende, über Nacht, in großer Offenheit. Sie sagt, das sind WhatsApp-Gruppen, da geht das alles ganz schnell. Sie sagt aber auch, dass man aufpassen muss, dass diese Netzwerke erhalten bleiben und nicht in einem wieder aufkommenden Denken entlang von nationalen Grenzen dann letztlich zermahlen werden. Und dass man diese Flexibilität und diese Aufmerksamkeit durch neue Infektionsausbrüche, die wir jetzt gerade hatten, aber auch nutzen muss, um sich wieder auf andere Szenarien vorzubereiten. Wir haben es ja schon gesagt, wir haben auch noch mehr Ebola-Varianten zum Beispiel.
Das ist auch so ein bisschen die Lehre, dass wir uns oft auf eine Sache vorbereitet haben, die wir gerade hatten, aber dann nicht auf was anderes, was aus der gleichen Gruppe kommt. Das beste Beispiel ist der Bundibugyo-Ausbruch jetzt. Also wir haben eine volle Toolbox für das Zaire-Ebola. Wir haben super Diagnostik, wir haben Impfstoffe, aber das funktioniert nicht für Bundibugyo. Das heißt, wir müssen jetzt in dem Ausbruch praktisch anfangen, diese Teste für eine andere Ebola-Spezies zu entwickeln. Und das ist natürlich schlecht. Das sollte es natürlich besser vorher schon geben. Insofern gibt es jetzt von der WHO und auch von anderen Organisationen eben diese Idee, dass man sagt, man geht nach ganzen Virusfamilien. Und dann gibt es natürlich noch dieses Konzept Disease X von der WHO, also wo man sagt, das ist dann der Erreger, den wir noch nicht kennen, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Vielleicht gibt es den, vielleicht gibt es den auch nicht, aber trotzdem ist es nicht schlecht, glaube ich, dass wir so eine Roadmap haben, wo wir sagen, okay, was machen wir denn, wenn wir eigentlich jetzt noch gar keine Vorerfahrung zu diesem Erreger haben?
Ja, denn die Gefahr für einen sogenannten Spillover, die wird ja nicht kleiner, also dass ein Virus von einem Tier auf den Menschen dauerhaft überspringt, das sagt auch Hans-Georg Kräuslich.
Die weltweite Reisesituation, der Austausch, Sie müssen nicht nur die Flugbewegungen anschauen und alles andere. Die Wahrscheinlichkeit, das Abholzen der tropischen Wälder, der Kontakt mit Tieren in verschiedensten Regionen hat eindeutig zugenommen. Und deswegen werden wir auch immer wieder Spillover erleben. Also diese Idee, wir könnten plötzlich sagen, den Spillover gibt's nicht mehr, wir haben es ausgerottet, ist kompletter Unsinn. Und je besser wir in der Form vorbereitet sind, desto höher ist unsere Chance dann, schon einen vielleicht nicht sehr guten Impfstoff, vielleicht nicht sehr gutes Medikament, aber ein erstes Überbrückungsmedikament zu haben, bis dann bessere zur Verfügung stehen.
Ja, Stichwort Spillover, also Übersprung auf den Menschen. Da kann man sich natürlich schon auch fragen, inwieweit der Klimawandel das befeuert. So wie wir es ja beispielsweise auch von anderen Krankheitserregern wissen, die sich zum Beispiel über Mücken ausbreiten. Also ich denke an das Dengue-Fieber oder an das West-Nil-Virus.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man grundsätzlich im Blick haben muss, sagt auch Isabella Eckerle zum Beispiel. Also bei Viren, die zum Beispiel von der Tigermücke übertragen werden, kennen wir das, weil sich die Tigermücke auch nach Europa ausbreitet. Dazu kann ich euch auch eine andere Synapsenfolge ans Herz legen, in der wir das besprochen haben. Folge 101 war das, Mücken, Klima, Krankheiten heißt sie. Aber was das Hantavirus angeht, kann man Stand jetzt zumindest auch ein bisschen was Beruhigendes sagen. Isabella Eckerle meint, es kann zwar schon sein, dass sich in Südamerika Gebiete durch den Klimawandel so ein bisschen verschieben, in denen das Virus vorkommt, also in denen die Wirte für das Virus vorkommen, aber dass diese Zwergreisratten, die die Andes-Variante in sich tragen, sich nach Europa ausbreiten, das hält sie zum Beispiel für eher unwahrscheinlich. Fassen wir zusammen. Zwei sehr unterschiedliche Ausbrüche, die gezeigt haben, manchmal ist deutlich zu viel Alarmismus in der Öffentlichkeit. An anderer Stelle wird dann aber wieder viel zu wenig hingeguckt. Beruhigen sollte uns, wie gut die Forschung bestimmte Erreger im Blick hat, auch wenn die Allgemeinbevölkerung womöglich noch nie von ihnen gehört hat. Aber das ist leider trotzdem kein Grund, sich hinzulegen, besonders was die Finanzierung angeht. Denn Pandemierisiken kann man natürlich dann am besten im Zaum halten, wenn man vorausschauend investiert und nicht immer erst dann reagiert, wenn es zu spät ist und man dem Virus hinterherlaufen muss. Und sich damit also auch auf Erreger vorbereitet, von denen wir gar nicht wissen, ob und wann sie mal zuschlagen könnten. Und da ist in diesen Zeiten die internationale Gemeinschaft ganz besonders gefragt. So, So, da war ein bisschen was Beruhigendes dabei, aber auch viel Bedrückendes, muss man leider sagen. Zum Ende dieser Folge haben wir trotzdem, wie immer, eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft für euch. Wir haben ja auch in dieser Folge immer mal wieder über Impfungen gesprochen und das ist ein Feld, auf dem es tatsächlich immer wieder gute Nachrichten gibt. Diesmal geht es um die HPV-Impfung.
Das ist die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs.
Genau. Wird schon seit geraumer Zeit für Kinder bzw. Jugendliche empfohlen, um sie nach einer Infektion mit dem humanen Papillomavirus HPV vor einer Krebserkrankung zu schützen.
Und, was man lange nicht wusste, auch Männer können durch das Virus später an Krebs erkranken.
Ganz genau. Plus, Jungen und Männer können durch die Impfung ihre späteren Sexualpartnerinnen mitschützen.
Ja, und wo verbirgt sich jetzt die gute Nachricht? Also all das weiß man ja schon ein bisschen länger.
Ja, aber wie gut das tatsächlich funktioniert mit der Impfung, da vervollständigt sich das Bild gerade erst. Und da kommen jetzt frische Daten aus Großbritannien, aus UK. Da hat man nämlich ganze Alterskohorten beobachtet und festgestellt, dass die Impfung, wenn sie früh gegeben wird, offenbar die Zahl der Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs auf null bringen kann.
Und in welcher Altersgruppe konnte man das beobachten?
Bei den 20- bis 24-Jährigen. Das ist eine Geburtskohorte, also so eine Gruppe von Menschen in einem bestimmten Alter, die dort in UK zu knapp 90% geimpft worden sind als 12- bis 13-Jährige. Die haben eine sehr hohe Impfquote und bei denen gab es dann in der Nachbeobachtung keinen einzigen Todesfall. Statistisch betrachtet hätte es, wenn man das mit historischen Datensätzen vergleicht, ohne Impfung, aber bis zu 23 Tote durch Gebärmutterhalskrebs in dieser Altersgruppe geben können oder müssen. Bei den etwas älteren jungen Frauen, also 25 bis 29 und so weiter, da konnte man auch Effekte sehen, aber die sind nicht ganz so beeindruckend. Man muss aber sagen, da waren halt auch diese Gruppen noch nicht zu einem so großen Prozentsatz durchgeimpft. Also diese Beobachtung klingt durchaus plausibel.
Ja, also das klingt nach einer sehr guten Motivation, um wirklich für höhere Impfquoten zu werben.
Auch hier bei uns. In Deutschland schwächelt das nämlich noch ein bisschen. So, das war's von uns heute hier. Habt Dank fürs Zuhören, für eure Treue. Sagt es weiter, wenn ihr uns gern hört oder sagt es uns unter synapsen@ndr.de. Und wenn ihr nachlesen wollt, unsere Quellen finden sich wie immer in den Shownotes. Bleibt mir an dieser Stelle noch wie immer auch unserer Producerin zu danken. Das war heute Karin Huxdorf. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ihr erfahrt natürlich hier im Kanal, wenn es weitergeht. Ich bin Corinna Hennig und hier kommt wie gewohnt noch unser Hörtipp aus ARD Sounds, der Podcast-App eures Vertrauens. Viren spielen auch des Öfteren im Podcast Abenteuerdiagnose eine Rolle. Meine Kollegin Anke Christians nimmt euch darin mit zu regelrechten Medizinabenteuern. In jeder Folge geht es um Menschen mit rätselhaften Symptomen, deren Leben komplett aus den Fugen geraten ist, die einfach nicht mehr weiter wissen. Und es geht um engagierte Ärztinnen und Ärzte und ihre Suche nach der rettenden Diagnose. Das ist tatsächlich ein bisschen wie ein Krimi, eine Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen. Also stecken die Hinweise in den Blutwerten, in den Röntgenbildern oder vielleicht in einer Nervenwasserprobe. Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst MedizinerInnen staunen können. Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast in ARD Sounds. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Habt einen guten Sommer. Bis ganz bald.